Im Falle von Jens Spahn ist diese Entscheidung auf eine bestimmte Art getroffen worden. Der biologische Vater ist Spahns Ehemann Daniel Funke. Die Leihmutter trug das Kind aus. Die soziale Elternschaft liegt bei beiden Männern. Aus ethnologischer Perspektive ist das keine Anomalie, sondern eine von vielen möglichen Konfigurationen von Verwandtschaft. Dass sie in Deutschland als verboten und moralisch anstößig gilt, ist selbst ein kulturspezifisches Phänomen, das erklärt werden will.
Hey Leute, hier ist Adola, der Anthronaut. Ich erkunde heute wieder die faszinierende Welt der Ethnologie, auf der Suche nach erfrischenden Aha-Momenten und neuen Perspektiven. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch jetzt an, denn es geht los. Ready for takeoff.
Puh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Gestank? Oh, es riecht hier mal wieder nach, was ist das, Maschinenöl und altes Essen? Oh, ja, willkommen auf New Haven. So riecht New Haven. Ich kenne diesen Ort gut, leider viel zu gut. Ich muss sagen, ich bin echt nicht gerne hier. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Raumstation, wir waren hier schon ein paar Mal. Am Landedock habe ich gerade eben wieder eine Gruppe von Leuten gesehen. Ich bin nicht sicher, woher sie stammten, aber sie hatten ganz wenig Gepäck dabei. Es standen Sicherheitsbeamten, Beamte um sie herum und einer tippte irgendwas in sein Terminal. Und ja, als ich das gesehen habe, hat sich bei mir in der Magengegend alles zusammengezogen, denn ich kenne diesen Ablauf ganz genau. Das, was hier gerade passiert, ist wieder eine Abschiebung. Das waren Geflüchtete. Wir hatten das schon mal erlebt hier. Das war in einer unserer ersten Folgen. Ich hatte gerade eben ganz kurz die Gelegenheit, einen der Geflüchteten zu fragen, woher er kommt. Er sagte aber nur so viel wie von überall und nirgendwo und lächelte mich dann müde an. Ja, er hat mir erzählt, dass er schon seit 3 Jahren hier auf New Haven ist und natürlich nicht freiwillig. Ja, und was ich jetzt übrigens gerade tue, ist, ich folge mit einigem Abstand einem Sicherheitsbeamten, der gerade ein ganz offensichtlich schwangeres Wesen, ich weiß nicht, welche Spezies das war, aber es sah wirklich schwanger aus. Er führte dieses Wesen aus der Gruppe dieser Geflüchteten weg und brachte sie irgendwo hin. Und ja, ich folge denen gerade, weil ich mich frage, wohin wird dieses Wesen gebracht? Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ich will nämlich nicht entdeckt werden. Hier vorne biegen sie links ab, okay. Sie gehen durch eine Tür. Lass mal sehen, was da auf dem Schild steht. Reproduktionsservice Level 4. Ja, also dieser Korridor hinter der Tür, der ist offenbar abgesichert. Das sehe ich gerade hier. Hier sind also keine elektronischen Gegenstände erlaubt. Mist, was mache ich denn jetzt? Okay, Leute, mich interessiert das jetzt. Ich will da jetzt rein. Ich muss mal kurz das Mikro ausmachen und gehe jetzt da rein. Einen Moment. Puh, also es ist jetzt knapp eine halbe Stunde vergangen. Ich bin jetzt in diesen Korridor rein und habe die Spur dieses schwangeren Wesens leider verloren, aber ich bin dort drin auf eine Frau gestoßen und die hat mir ganz ruhig erklärt, was hier passiert. Sie hat gesagt, fremde Wesen, meistens Geflüchtete, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, die können auf New Haven bleiben, vorausgesetzt, sie unterschreiben einen Vertrag. Und zwar einen Vertrag als Leihmütter. Also Leihmütter für wohlhabende Familien aus dem inneren Sternensystem. Ja, und das hat dieses Wesen wohl gemacht, als es hier auf New Haven angekommen war. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich dieses Baby, mit dem es gerade schwanger ist, nicht behalten können. Ich finde das gerade irgendwie ziemlich krass. Eine Bleibeerlaubnis gegen eine Leihmutterschaft. Das ist ja kein Angebot, sondern ein Tausch von Körper und Baby gegen die Aufenthaltserlaubnis auf dieser Station.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mann, oh Mann. Ja, aber das ist ja auch gerade ein Thema bei euch auf der Erde, ne? Ich meine konkret den Fall Jens Spahn. Da berichten ja gerade alle Medien drüber. Schon irgendwie interessant. Wir könnten mal versuchen, dieses ganze Thema und auch den Fall Jens Spahn so ein bisschen ethnologisch einzuordnen. Was meint ihr? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an und zwar mit Hilfe des Antrolyzers. Dazu muss ich mal kurz zurück zur Raumstation. Moment, ich renne mal kurz dahinter. Das interessiert mich nämlich jetzt. Moment, ich bin gleich wieder da. So, ich habe den Antrolyzer direkt mal angeworfen. Er läuft. Okay. Und der Antrolyzer ist an. Gut, dann frage ich ihn jetzt einfach mal. Erstelle mir eine ethnologische Analyse zum Thema Leihmutterschaft und ordne dabei auch den Fall Jens Spahn, über den gerade die Medien auf der Erde berichten, ethnologisch ein. So, jetzt bin ich aber gespannt. Und fertig ist er schon. Okay, cool. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was der Antrolyzer dazu ausgespuckt hat. Also, ich lese euch jetzt mal diese Analyse vor. Sie beginnt mit einem Überblick über den Fall Jens Spahn. Am 16. Juli 2026 gab Jens Spahn, damaliger Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und einer der profiliertesten Konservativen Deutschlands, bekannt, dass er und sein Ehemann Daniel Funke Vater eines Sohnes geworden sind. Das Kind wurde von einer Leihmutter in den USA ausgetragen. Zwei Tage später trat Spahn von seinem Amt zurück. Bundeskanzler Friedrich Merz nannte den Schritt richtig und unvermeidlich und erklärte, Zitat, Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut. Zitat Ende. Was wie eine persönliche Tragödie klingt, ist in Wahrheit ein politisch-kultureller Kollisionsfall ersten Ranges. Ja, da spitzt der Antrolyzer die Sache gleich zu, das gefällt mir. Und dieser Kollisionsfall wirft Fragen auf, die weit über die Tagespolitik hinausgehen. Denn Spahn hatte sich selbst in der Vergangenheit ablehnend zur Leihmutterschaft geäußert. Im Februar 2026, also wenige Monate vor der Geburt seines Sohnes, hatte er auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart einem Beschluss zugestimmt, der Leihmutterschaft auch in altruistischen Modellen weiterhin verbieten sollte. In altruistischen Modellen, was ist damit denn gemeint? Ich bin mir nicht sicher, ob der Antrolyzer das erklärt, aber einfach mal weiter im Text. Die Partei begründete das mit ethischen, rechtlichen und praktischen Bedenken und dem Schutz vor Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitlichen Risiken. Und dann tat Spahn genau das, was er öffentlich abgelehnt hatte, und zwar in den USA, wo es legal war und mit einer Leihmutter, deren Identität nicht bekannt ist. In seinem Rücktrittsschreiben schrieb er, der Spagat zwischen seiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der Erwartung an ihn als Fraktionsvorsitzenden sei, Zitat, größer geworden, als ich es erwartet hätte. Zitat Ende. Die öffentliche Reaktion war schnell und eindeutig. Der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern forderte Spahns Rücktritt mit den Worten, er habe sich in voller Absicht über in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt. Der Vorwurf der Doppelmoral stand im Raum. Und doch, was auf den ersten Blick wie ein Fall von politischer Unglaubwürdigkeit aussieht, ist bei genauerer Betrachtung ein Spiegel, in dem sich grundlegende kulturelle Widersprüche zeigen, Widersprüche, die nicht Spahn allein betreffen, sondern die gesamte Gesellschaft. Okay, jetzt wird's langsam ethnologisch. Ich bin jetzt mal gespannt, was der Antrolyzer dazu sagen wird. Da steht, wenn wir über Leihmutterschaft sprechen, denken die meisten Menschen zuerst an eine medizinische oder rechtliche Frage. Ist das erlaubt? Ist das ethisch vertretbar? Und wer ist die eigentliche Mutter? Die Ethnologie setzt an einem anderen Punkt an. Sie fragt, was passiert denn eigentlich, wenn eine Frau ein Kind für andere austrägt, und zwar im persönlichen Erleben aller Beteiligten, aber auch mit den kulturellen Werten dahinter? Welche Moralvorstellungen und Machtstrukturen sind dabei im Spiel? Und was sagt uns das über grundlegende menschliche Kategorien wie Mutterschaft, Familie, Körper und Verwandtschaft? Leihmutterschaft ist kein neues Phänomen. Formen der Leihe oder Übertragung von Gebärfähigkeit, bitte was? Das klingt irgendwie komisch. Formen der Leihe und Übertragung von Gebärfähigkeit, ja, sind in verschiedenen Kulturen historisch belegt. Neu ist jedoch die technologische Dimension. Durch In-vitro-Fertilisation, also die Befruchtung von Eizellen in einem Labor, ist heute eine sogenannte, Gestationsleihmutterschaft möglich. Gestation bedeutet tragen, meint also das eigentliche Schwangersein. Ah, verstehe. Hier wird ein bereits befruchteter Embryo aus den Ei- und Samenzellen der Wunscheltern oder von SpenderInnen in die Gebärmutter einer anderen Frau eingesetzt, die das Kind austrägt, ohne genetisch mit ihm verwandt zu sein. Das ist der entscheidende Unterschied zur älteren, heute seltener praktizierten traditionellen Leihmutterschaft, bei der die Leihmutter selbst befruchtet wird und damit auch genetisch die Mutter des Kindes ist. Jetzt wird mir der Unterschied klar. Okay, das wusste ich nicht, dass es diese beiden Varianten gibt. Der Entrolyzer schreibt weiter, das zerlegt, was lange als untrennbare Einheit galt. Die genetische, die gestative und die soziale Mutterschaft fallen auseinander. Ja klar, eigentlich war es immer so, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist sie natürlich genetisch mit dem Kind verwandt, sie hat das Kind ausgetragen und sie ist im besten Fall auch sozial die Mutter des Kindes. Aber das muss im Falle einer Leihmutterschaft alles nicht mehr gegeben sein. Das fällt tatsächlich auseinander. Und ja, hier steht es ja auch nochmal. Drei Frauen könnten an der Entstehung eines Kindes beteiligt sein. Die Eizellenspenderin, die Leihmutter und die soziale Mutter. Und keine von ihnen muss zwingend als die eigentliche Mutter gelten. Okay, das ist spannend. Das eröffnet natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, wie Mutter als Kategorie gedeutet wird. Im Fall von Jens Spahn fehlt die soziale Mutter ganz, heißt es hier weiter. Zwei Männer übernehmen die Elternschaft. Eine Frau hat die Eizelle gespendet, eine andere das Kind ausgetragen. Mutterschaft tritt hier in keiner ihrer drei Formen in die soziale Wirklichkeit des Kindes ein. Zumindest dann nicht, wenn man Mutterschaft als weiblich kodierte Rolle versteht, was den westlichen Gesellschaften der kulturellen Norm entspricht. Ja klar, für uns alle ist es natürlich eindeutig, dass eine Mutter immer nur eine Frau sein kann. Immer nur eine Frau kann eine Mutter sein. Aber wie naturgegeben ist das denn eigentlich? Oder ist es wirklich nur kulturell so zu verstehen? Schauen wir mal weiter im Text. Das verschiebt sich gerade, steht hier. Was verschiebt sich gerade? Ach so, dass Mutterschaft eine weiblich kodierte Rolle ist. Okay. Aber das verschiebt sich gerade, steht hier im Text. Transmänner, die schwanger werden und ein Kind gebären, sind biologisch gesehen in der gestativen Mutterrolle, aber sie identifizieren sich nicht als Frauen. Sind sie Mütter, Väter oder Elternteile? Die Antwort hängt davon ab, welches Kriterium man anlegt. Und das ist, wie die Ethnologie immer wieder zeigt, eine kulturelle Entscheidung, keine natürliche. Mutter ist keine biologische Konstante, sondern eine kulturelle Kategorie. Okay, das ist cool. Also, ich habe ja schon oft gesagt, ich finde es immer wieder krass, wie die Ethnologie es schafft, so meinen Blick auf die Welt auf den Kopf zu stellen. Und jetzt auch hier wieder, dass Mutter eine kulturelle Kategorie ist, am Beispiel von Transmännern, die Kinder gebären, sich aber nicht als Frauen identifizieren. Sind sie Mütter, Väter? Ja, krass, also toller Gedankengang. Lass uns mal weiterlesen. In westlichen Gesellschaften dominiert die Vorstellung, dass biologische Abstammung die entscheidende Grundlage für Verwandtschaft sei. Diese Vorstellung ist so selbstverständlich, dass sie kaum als kulturspezifisch wahrgenommen wird. Doch die Ethnologie zeigt, dass Verwandtschaft in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich gedeutet wird. Zum Beispiel durch gemeinsames Essen, durch gemeinsames Wohnen, durch rituelle Handlungen, durch emotionale Bindung oder auch durch rechtliche Regelungen. Das Phänomen der Leihmutterschaft macht diese Vielfalt und Uneindeutigkeit besonders sichtbar, weil es einen zwingt, eine Entscheidung zu treffen. Welche dieser möglichen Optionen soll als verwandtschaftlich gelten? Ja klar, im Fall einer Leihmutter wirft das tatsächlich die Frage auf, welche Rolle hat die Leihmutter in diesem ganzen Konstrukt? Ist sie Mutter? Welche Art von Mutter ist sie? Welche Mutterrolle füllt sie ja aus? Nicht unbedingt die genetische, auch nicht unbedingt die soziale, aber was kommt denn hier zur Anwendung? Was soll hier zur Anwendung kommen? Und das entscheidet ja jeder für sich oder entscheidet die Gesellschaft als Ganzes, welcher Maßstab hier angelegt wird, welche Bewertung hier vorgenommen wird. Aha, spannend. Lass uns mal weiterlesen. Im Falle von Jens Spahn ist diese Entscheidung auf eine bestimmte Art getroffen worden. Der biologische Vater ist Spahns Ehemann Daniel Funke. Okay, er hat vermutlich sein Sperma gespendet, mit dem dann die Eizelle befruchtet wurde. Die Leihmutter trug das Kind aus. Die soziale Elternschaft liegt bei beiden Männern. Aus ethnologischer Perspektive ist das keine Anomalie, sondern eine von vielen möglichen Konfigurationen von Verwandtschaft. Eine, die in anderen Kulturen und historischen Epochen durchaus bekannt ist. Dass sie in Deutschland als verboten und moralisch anstößig gilt, ist selbst ein kulturspezifisches Phänomen, das erklärt werden will. Okay, jetzt so mit dem Holzhammer, das habt ihr jetzt davon. Denkt mal über eure Perspektive auf Mutter, Väter und Verwandtschaft nach. Ja, das ist cool. Das finde ich stark. Das war jetzt der erste Teil der ethnologischen Analyse, die der Antrolyzer für uns erstellt hat. Ich hoffe, euch hat dieser Teil 1 schon einiges an Input gegeben und euch auch zum Nachdenken angeregt. Mich auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt, wir haben gerade erst angefangen, hier ins Thema einzusteigen. Der zweite Teil, der ist noch etwas umfassender und geht noch deutlich tiefer. In diesem zweiten Teil schauen wir uns an, wie Leihmütter in den USA und in Israel und auch in Indien ihre Praxis ganz unterschiedlich erleben und deuten und was das über Kultur, Körper und Arbeit aussagt. Wir sprechen über den globalen Markt der Leihmutterschaft. Wer kann ihn sich leisten? Wessen Körper steht dafür zur Verfügung und warum? Und wir kommen noch einmal auf Jens Spahn zurück, nicht als Politiker, der versagt hat, sondern als Spiegel einer Gesellschaft, die bestimmten Menschen den Zugang zu Elternschaft verweigert. Ich packe diesen Input in eine zweite Folge und die steht als Exklusivfolge meinen Crewmitgliedern zur Verfügung. Wenn ihr das hören wollt, dann werdet Crewmitglied und hört direkt weiter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen oder bewertet den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Das verschafft Antronaut etwas mehr Sichtbarkeit. Vielen Dank. Übrigens, wenn ihr diese oder eine beliebige andere Folge kommentieren oder ergänzen möchtet, macht das gerne mit einer Sprachnachricht und schickt sie mir. Die kann ich dann als Audiobeitrag in einer der nächsten Folgen bringen. Wie das genau geht, erfahrt ihr in der Community-Sektion auf der Website unter dem Punkt Eigene Folge. Auch hier packe ich euch einen Link in die Shownotes. Alle Crewmitglieder können jetzt gleich weiterhören, denn für euch steht Teil 2 schon bereit. Und allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Adola.